und herzlich willkommen zu einem neuen Thieme-Podcast zur Therapie des Mammakarzinoms. Heute soll es nicht um aktuelle Studienergebnisse gehen, sondern darum, wie Betroffene mit der Diagnose Brustkrebs und ihrer Therapie umgehen. Unterstützt wird dieser Podcast von Menarini Stemline. Mein Name ist Avan Siddiq und ich freue mich, heute mit Marina Klostermann zu diesem so wichtigen und persönlichen Thema sprechen zu dürfen. Frau Klostermann bekam 2011 zum ersten Mal die Diagnose Brustkrebs und 10 Jahre später wurden dann Metastasen bei ihr entdeckt. Heute engagiert sie sich bei der Patientinnenorganisation Lebensheldin e.V. Ich spreche mit ihr darüber, wie sie damals mit ihrer Diagnose umgegangen ist, was ihre Erfahrungen aus dieser Zeit sind und was sie betroffenen Frauen rät. Schon der lange Zeitraum von 2011 bis heute, 2025, verrät, womit wir es zu tun haben. Nämlich mit einer chronischen, ja womöglich sogar lebenslangen Erkrankung. Doch die Prognosen für ein Leben mit Brustkrebs waren nie besser als heute. Ein lokal begrenztes Mammakarzinom ist auf die Brust und gegebenenfalls die benachbarten Lymphknoten beschränkt. In dieser Situation stehen die Chancen auf eine vollständige Remission im Allgemeinen sehr gut. Für die Patientinnen bedeutet das, auch wenn der Weg mit Operation, Strahlentherapie oder systemischer Behandlung herausfordernd sein kann, ist das übergeordnete Ziel, die Erkrankung dauerhaft zu kontrollieren und ein normales Leben zu führen. Anders stellt sich die Situation jedoch bei einem metastasierten Mammakarzinom dar. Die Erkrankung wird dann zu einer chronischen, aber behandelbaren Situation. Hier steht erst einmal nicht mehr die Heilung im Vordergrund, sondern das Erhalten von Lebensqualität, das Lindern von Symptomen und das möglichst langfristige Stabilisieren der Erkrankung. Viele Patientinnen leben dank moderner Therapien über viele Jahre mit der Erkrankung, aktiv und selbstbestimmt. Die meisten Mammakarzinome sind hormonrezeptorpositiv. Und bei dieser Tumorvariante stellt die endokrine Therapie sowohl adjuvant als auch in der metastasierten Situation einen essentiellen Bestandteil der Behandlung dar. Diese Therapie über viele Jahre trägt maßgeblich zur Senkung des Rezidivrisikos sowie zur Verbesserung des krankheitsfreien und Gesamtüberlebens bei. Trotz der nachgewiesenen Wirksamkeit zeigt sich in der klinischen Praxis allerdings eine beachtliche Diskrepanz zwischen verordneter und tatsächlich durchgeführter Therapie. In einer europäischen Kohorte junger Brustkrebspatientinnen betrug die kumulative Häufigkeit eines Abbruchs der endokrinen Therapie innerhalb von 5 Jahren immerhin 27,7%. Mehr als jede vierte Frau hat also die Behandlung vorzeitig beendet. Auf der anderen Seite zeigen Analysen großer randomisierter Studien, darunter die BIC-198-Studie, dass eine vorzeitige Beendigung der endokrinen Therapie mit einer signifikanten Verschlechterung des krankheitsfreien Überlebens einhergeht. Ein Spannungsfeld, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserem Gespräch heute, liebe Frau Klostermann.
Herzlichen Dank, liebe Frau Siddiq. Ich freue mich auch sehr aufs Gespräch.
Beginnen wir mit Ihrer Diagnose im Jahr 2011, Frau Klostermann. Wie haben Sie erfahren, dass Sie an Brustkrebs erkrankt sind?
Tatsächlich bin ich bei einem Routinetermin ist etwas aufgefallen in meiner Brust. Also ich habe nichts ertastet und die Stanzbiopsie hatte dann das Ergebnis 3 Wochen vor meiner Hochzeit, dass tatsächlich ja Brustkrebs vorliegt. Daraufhin war mein erster Gedanke, okay, in 3 Wochen steht die Hochzeit an. Wie dringend ist es, dass ich operiert werde? Weil das war damals der nächste anstehende Schritt. Und die Ärztin hatte mir aber gesagt, ich könnte das fest wahrnehmen, aber dann kurzfristig danach sollte die OP stattfinden. Und ja, 2 Tage später lag ich im OP voller Herzenswärme, weil mich das Fest zugetragen hat. Und wir hatten uns auch entschlossen, niemanden davon zu berichten, um praktisch das Fest wirklich ganz frei feiern zu können. Und das war auch ganz wunderbar und hat mich, glaube ich, sehr durch diese Zeit getragen damals. Im Anschluss wurde ich 4-mal operiert. Es gab ein paar Komplikationen, die waren natürlich nicht vorher geplant. Und insgesamt war ich dann 4 Monate nicht in meinem Job aktiv an 2 verschiedenen Stellen, bin dann aber ganz wundervoll in mein Leben zurückgekehrt und hatte 10 Jahre ja Ruhe. Ich war natürlich regelmäßig zum Check, habe meine Medikamente genommen, habe versucht, mein Leben möglichst gesund zu gestalten mit Bewegung und Ernährung. Und ja, habe dann auch tatsächlich noch eine Tochter bekommen, 2017, die jetzt vor kurzem 8 Jahre alt geworden ist, was ganz wundervoll war.
Das ist schön, ja. Jetzt haben Sie gerade gesagt, 10 Jahre hatten Sie im Prinzip Ruhe. Also das heißt, 10 Jahre nach der Erstdiagnose hat man dann Metastasen bei Ihnen festgestellt. Was ist dann geschehen?
Ja, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass die Beschwerden, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, damit irgendwie in Verbindung stehen könnten. Ich hatte nämlich tatsächlich gedacht, ich hätte mich beim Sport verletzt und Probleme in der Leistengegend und bin dann tatsächlich bei meinem letzten Termin, der im 3-Monats-Rhythmus stattfinden sollte, bei meinem Onkologen, ins Arztzimmer gehumpelt und er schaute mich nur an und fragte, was los ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich mich verletzt beim Sport. Ein Orthopäde konnte mir nicht helfen, die Physiotherapeuten konnten mir nicht helfen. Das ging so ungefähr 3 Monate zu dem Zeitpunkt, woraufhin er mich nur besorgt anschaute und sagte, okay, wir machen mal ein CT. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und dann war das Ergebnis bedauerlicherweise, dass sich Metastasen im gesamten Skelett bereits ausgebreitet hatten und in der Leber. Aber ja, dann begann eine ganz neue Reise, wenn ich die vergleiche mit der ersten Erfahrung mit vielen, also die Untersuchungen waren natürlich ähnlich, aber dieser Zeitraum des Wartens, was ist jetzt final, wo gibt es vielleicht noch weitere Funde? Es wurde auch damals was in der Gebärmutter lokalisiert, was sich dann später als gutartiges Myom herausgestellt hat. Aber da waren sehr, sehr viele Fragezeichen natürlich in dieser Phase von Ende August bis ja ziemlich genau 4 Wochen, wo mein Leben natürlich eine Achterbahnfahrt war. Diese ganzen Gedanken, was passiert jetzt mit einer fast 4-jährigen Tochter, das hat mich natürlich sehr angetrieben, da möglichst alles zu tun, um ja noch ein weiteres Leben führen zu können. Und wenn ich da kurz von 1-2 Situationen berichten darf, die ich damals als sehr herausfordernd und ich glaube wertvoll auch für die Hörerschaft hier mitgenommen habe, dann war das eine Situation mit einer damals noch Assistenzärztin, die auf die Frage, wie kritisch ist es denn jetzt, weil es wurde mir ein OP-Termin abgesagt und das habe ich in dem Moment natürlich überhaupt nicht verstanden. Ich wollte einfach weiterarbeiten, das Thema bearbeiten. Und daraufhin sagte sie, naja, wir sind ja hier jetzt in einer Palliativsituation. Seien Sie doch bitte so nett, warten Sie noch mal draußen eine halbe Stunde. Ich arrangiere jetzt den Termin mit dem Wirbelsäulen-Spezialisten. Und in dem Moment, diese halbe Stunde war die schlimmste halbe Stunde meines Lebens. Mein Mann und ich saßen auf der Bank und ja, sehen, diese Worte zu wählen, palliativ, das war, ich habe nur Hospiz und maximal 3 Monate vor meinem inneren Gesicht gesehen.
Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, wie man sich in so einer Situation fühlt.
Genau.
Ja.
Und rückblickend ist man natürlich immer etwas schlauer. Und jetzt sitze ich hier über 4 Jahre später sehr dankbar. Aber das Wort palliativ in meinem Umfeld sozusagen, in dem, wie ich es kannte, war halt ein Todesurteil. Und Metastasen an sich sind ja auch schon eine sehr herausfordernde Diagnose. Aber die andere Situation, für die ich sehr dankbar war, für die war ich natürlich nicht so dankbar. Deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen, dass dieses Wort palliativ, also ich würde eher was Chronisches, das hätte mich gar nicht so berührt in dem Moment, wenn mir jemand gesagt hätte, wir sprechen von einer chronischen Situation. Aber ich bin natürlich auch nicht ausgebildet in dem Moment, was die Sprache angeht. Und einfach dort, ja, sich darüber bewusst zu sein, dass die Kommunikation einfach sehr, sehr sensibel in dieser schwierigen Phase ist. Und ich bin mir sicher, das ist vielen bewusst. Aber wie ein Wort vieles verändern kann, ich glaube, das ist einfach ein großes, großes Thema. Das andere Thema, was mir aufgefallen ist in dieser Zeit, neben dieser schwierigen Wartezeit, war das Thema Prognose. Weil natürlich wollte ich wissen, wie lange habe ich denn noch zu leben? Und mein Arzt hat sich partout geweigert, eine Aussage dazu zu treffen. Und ich habe ihn natürlich damals verflucht, weil ich wollte ja wissen, woran ich bin. Aber er hat es sehr gut erklärt und auch gesagt, dass er einfach gar nicht darüber sprechen möchte, sondern dass es für mich eine ganz individuelle Situation ist. Und natürlich gibt es jetzt was zu tun. Wir haben was, woran wir arbeiten dürfen. Und gleichzeitig ist die Prognose auch nur Statistik. Und ich bin ja nicht die Statistik. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit Frauen sprechen dürfen durch meine Arbeit. Und da ist mir ein Beispiel ganz, ganz präsent in meinem Hinterkopf von einer betroffenen Frau, auch mit Metastasen, die eine Prognose gesagt bekommen hat. Und da hieß es, 2 Jahre hast du noch zu leben ungefähr. Und sie sagte dann, sie wäre 2 Jahre gestorben. Und als die 2 Jahre vorbei waren, hat sie gemerkt, sie ist nicht tot. Und dann hat sie gesagt, na gut, dann kann ich ja auch noch leben. Das ist jetzt 12 Jahre her. Das finde ich einfach so wundervoll. Hat sie Herausforderungen? Absolut. Aber sie lebt und sie strahlt und sie macht einfach Mut mit ihrem Beispiel, das sie teilt.
Das ist unglaublich und vielleicht an der Stelle wirklich einfach auch nochmal wichtig, der Appell an alle Beteiligten, dass man wirklich achtsam ist mit den Formulierungen, mit dem, was man sagt, weil das macht ja natürlich auch was mit den Patientinnen oder mit den Patienten allgemein, ne?
Ja, absolut. Das wäre ganz großartig. Und ich weiß, jede Person reagiert anders auf bestimmte Worte, aber ja, das schafft natürlich auch Vertrauen, wenn man in einen guten Dialog kommen kann. Und ich weiß, die Zeit ist limitiert der Ärzte. Trotzdem, für die Frau ist jedes Gespräch, so habe ich es empfunden, eine Chance, mehr zu verstehen von der Situation und auch von meinen Chancen. Und das ist sehr, sehr wertvoll, weil am Ende des Tages ist ja auch das Mindset ein Teil, das einen großen Einfluss hat auf den Heilungsprozess und den Genesungsprozess körperlich, aber auch, wie gehe ich um mit dieser Situation und da einfach Hoffnung zu machen. Und natürlich kann man nicht sagen, machen Sie sich keine Sorgen, aber einfach die Hand zu reichen, dass es etwas gibt, was getan werden kann, wenn das natürlich der Fall ist. Natürlich gibt es auch Situationen, wo das vielleicht nicht mehr möglich ist. Aber da, wo Hoffnung besteht, die auch ein bisschen zu spielen, weil was der Arzt sagt, hat für uns Patientinnen natürlich einen großen, großen Stellenwert.
Ja, also ich denke auch, dass es ganz, ganz viele Aspekte gibt, die da eine wichtige Rolle spielen im Zusammenhang mit dieser Erkrankung. Kommen wir vielleicht nochmal auf die Therapie auch zurück. Das heißt, also über die Adhärenz kann eine Brustkrebsbetroffene ja auch ihren Krankheitsverlauf und die Langzeitüberlebenschancen maßgeblich mit beeinflussen. Wie kommt es jetzt, dass viele das nicht tun?
Ich glaube, zum einen, Sie haben ja vorhin die Zahlen genannt, das sind erschreckende Zahlen, finde ich, dokumentierte Zahlen. Und ich persönlich frage mich, wie hoch ist die Dunkelziffer? Da sind wir auch wieder bei dem Thema Kommunikation und offene Kommunikation. Ich glaube, dass viele Frauen, die sich durch die Chemo getragen haben, das ist eine sehr große Herausforderung für jede Person, die durch diesen Prozess geht. Wenn dann noch eine Bestrahlung folgt, ist das wirklich körperlich unfassbar anstrengend und natürlich auch mental eine große Belastung. Dann beginnt aber tatsächlich eine neue Phase, wenn das überstanden ist. Und vielen ist vielleicht auch zum Glück am Anfang gar nicht bewusst, was da vielleicht noch wartet. Und dann beginnt eine neue Phase, in der man eigentlich gesund werden möchte. Das steht im Zentrum. Ich möchte jetzt wieder gesund werden. Und dann fängt man an, Medikamente, Therapiepläne in sein Leben zu integrieren, die ja für viele Nebenwirkungen sorgen. Ob das Gelenkschmerzen sind, Fatigue bis hin zu Depressionen oder halt auch durch die künstlichen Wechseljahre, die oft in Kombination dann noch ein Thema sein können. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gewichtszunahme, das ist einfach sehr belastend im Alltag. Und hinzu kommt, und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, das Umfeld denkt ja in dem Moment, wo die Frau die Akutphase der Chemotherapie überstanden hat, die Haare fangen an zu wachsen. Viele Frauen sehen wirklich auch ganz toll aus, die leuchten so ein bisschen, weil sie wirklich eine große Strecke einer großen Aufgabe erledigt haben, hat man das Gefühl. Und die Umwelt denkt dann so, sie hat sich erholt, jetzt ist alles wieder auf einem guten Wege und es ist alles wieder okay. Und tatsächlich ist nicht alles okay. Darüber wird aber eher weniger gesprochen. Ich glaube, im Umfeld ist bewusst, dass die Chemotherapie sehr schwierig ist und da gibt es viel Unterstützung. Aber im Alltag, wo vielleicht auch dann die Arbeit wieder aufgenommen wird, kommen andere Herausforderungen auf die Frauen zu. Und ich glaube, da geht es dann auch um die Frage, welche Lebensqualität ist mir wichtig und wo ist praktisch der Preis? Ist es die verbesserte Lebensqualität, die mir jetzt wichtig ist, oder die längere Lebensstrecke dann aber vielleicht unter Schmerzen und größeren Problemen?
Welche Probleme können das sein? Also was kann da auf die Patientinnen zukommen?
Ja, tatsächlich sind es, ich meine, wenn wir mal das Beispiel Schlafstörung, was mich auch wirklich akut betrifft, nehmen, es wird ja nicht umsonst als Foltermethode auch eingesetzt, Menschen vom Schlafen abzuhalten. Das bedeutet natürlich, dass das Immunsystem in der Nacht sich nicht erholen kann, der Körper kann sich nicht erholen, die Zellregeneration kann nicht stattfinden. Dadurch bin ich dann schon mal etwas schwächer. Wenn ich dann noch Fatigue habe, dann ist das natürlich ein doppelter negativer Effekt und die Erholungsphasen werden immer länger und damit fühle ich mich eigentlich nicht fit für den Alltag. Und natürlich möchten diese Frauen auch wieder funktionieren. Also höre ich es ganz oft, ich möchte wieder funktionieren. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Glaubenssatz, den man schon immer irgendwie in sich trägt. Aber man möchte wieder dazugehören zur Gesellschaft und auch seinen Beitrag leisten können. Und das fällt schwer, weil man körperlich das vielleicht gar nicht mehr so schaffen kann. Gerade auch in der Phase, wo der Körper sich erholen sollte nach der Chemotherapie oder Bestrahlung. Und das ist aus meiner Sicht ja eine Frage, die sich viele Frauen dann stellen. Was ist mir gerade wichtiger in diesem Moment? Und dann vielleicht auch nicht ganz das Risiko einschätzen zu können. Und dann kommt das Thema Angst natürlich dazu.
Jetzt lassen sich diese Nebenwirkungen ja nicht wegdiskutieren. Trotz allem ist es ja wichtig, dass die Therapie fortgeführt wird. Was kann denn Ihrer Meinung nach helfen, die Adhärenz dann zu verbessern?
Ich glaube persönlich, dass Wissen anzueignen für viele Frauen, also bei mir ist es auf jeden Fall so und ich höre es auch ganz oft, sich Wissen aneignen zu können, und das hört ja nie auf, ist einfach Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich fühle mich etwas mehr wieder im Fahrersitz. Und diese Wissensvermittlung ist eine Herausforderung, glaube ich, für alle Beteiligten. Also wir sprechen ja von einem Behandlungsteam. Ich habe Kontakt zu einem Arzt. Ich habe vielleicht auch eine Brustschwester, die ich treffen kann. Ich könnte vielleicht auch in eine Apotheke gehen, die spezielle Beratungsgespräche anbietet. Ich persönlich wusste bis vor ein paar Monaten gar nicht, dass Apotheken solche Services anbieten. Von daher auch da Wissen um diese Beratungsstellen, um diese Möglichkeiten, um mir einfach weiteres Wissen anzueignen, da scheitert es manchmal schon dran. Des Weiteren, glaube ich, ist es ganz wichtig, für sich zu schauen, Stress zu reduzieren. Weil in dem Moment, wo ich mich nicht stresse, oh Gott, kann ich heute Nacht wieder schlafen und ich wollte doch noch die 17 Sachen erledigen, die auf meiner imaginären To-Do-Liste stehen, das stresst mich. Den Stress mache ich mir natürlich selber, könnte man sagen, aber das Stress ist ein großes Thema, hat einen großen Einfluss auf das Gesamtbefinden. Und um nochmal ein paar andere Beispiele zu nennen, ich glaube, man kann, und das ist super individuell und hochkomplex, weil es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, Dinge zu tun, ob ich jetzt Akupunktur in Anspruch nehme oder eine Osteopathin besuche oder eine Tagesklinik-Angebot aus der Naturheilkunde in Anspruch nehme, was ja auch die Krankenkassen bezahlen, was ganz wundervoll ist. Ich habe es auch schon gemacht und ist eine tolle Erfahrung. Viele Dinge sind Privatzahlerleistungen, die die Frauen wahrnehmen. Und diese Frauen kommen aber auch, einige von ihnen, in finanzielle Nöte. Das heißt, selbst wenn ich das Wissen habe, ist die nächste Frage, kann ich mir das eigentlich leisten, das alles zu tun? Weil einmal zur Akupunktur gehen reicht ja nicht. Der Körper fängt ja dann erst an, wieder zu arbeiten und Dinge in die richtigen Bahnen zu bringen, als Beispiel. Und auch nicht für jede Frau funktioniert das Gleiche. Ja, selbst wenn die Therapie identisch ist, heißt es nicht, dass der Körper in einem vergleichbaren Status ist. Und deshalb, glaube ich, hat es viel mit Ausprobieren zu tun und auch vielleicht mit Austausch. Und da kommen dann vielleicht die Vielzahl von Gruppen ins Gespräch, die auch helfen können, sich Wissen anzueignen. Ja, ob das jetzt unser Verein ist mit Lebenshelden e.V., mit dem Mutmachbuch, mit unserem Portal, wo es ganz viele Möglichkeiten gibt, sich Wissen anzueignen oder halt sich auch persönlich auszutauschen. Was vielen Frauen dann auch nochmal das Gefühl gibt, ich bin nicht allein. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil mit meiner Schwester oder meiner Mutter kann ich mich nicht über bestimmte Dinge unterhalten. Da geht das Thema Angst dann auch ganz schnell wieder, kommt in den Mittelpunkt. Und natürlich möchte ich meinem Umfeld keine Angst machen, selbst wenn ich sie habe, sondern die möchte ich ja eigentlich stärken und an meiner Seite wissen. Und trotzdem ist es manchmal ja eine schwierige Situation. Deswegen ist es so wertvoll, sich mit Betroffenen austauschen zu können, weil da auch tatsächlich mal andere Themen zur Ansprache kommen. Und ich sag mal, Schleimhaut, Trockenheit, ja, vielleicht auch sogar im Intimbereich, ist für viele auch ein Thema, aber keiner redet drüber, weil es natürlich auch schambehaftet vielleicht ist. Und deswegen glaube ich, ist es schön, ein Umfeld zu haben, wo man dann vielleicht in diesem geschützten Raum sich austauschen kann.
Also wenn ich es richtig verstehe, ist es natürlich erstmal wichtig auch, dass man weiß, was auf einen zukommt, vielleicht vor Therapiebeginn oder was möglicherweise auf einen zukommt, weil Sie haben ja auch gerade gesagt, das ist nicht bei allen gleich. Es geht dann auch um die Vermittlung der möglichen Nebenwirkungen. Und da ist jetzt meine Frage, wann und wie kann man denn das Thema angemessen vermitteln? Also wann startet man am besten? Oder Sie haben ja jetzt auch gerade gesagt, es gibt unterschiedliche Stellen, an die man sich wenden kann. Aber was raten Sie denn den Patientinnen?
Ich glaube, immer im Dialog bleiben und jede Frage stellen, auch wenn man denkt, oh, jetzt habe ich schon wieder 20 Fragen und jetzt gleich der Arzttermin, ich weiß, der hat nicht viel Zeit für mich. Meine Erfahrung ist, der Arzt nimmt sich die Zeit. Und wenn ich gut vorbereitet da reingehe, dann hilft es mir auch, diesen Fragenkatalog an meiner Seite zu haben. Also das ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und auch nicht zu denken, da haben wir ja schon eingangs drüber gesprochen vor ein paar Monaten, jetzt habe ich aber neue Probleme oder die Probleme sind schlimmer geworden. Immer wieder im Dialog bleiben. Das ist, glaube ich, wirklich essentiell für die Verbesserung meiner Lebensqualität. Nicht zu vergessen, dass auch die Forschung sich ja weiterentwickelt und dass manchmal auch ein Medikament getauscht werden kann, was den Patientinnen vielleicht gar nicht präsent ist. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wertvoll, im Dialog zu bleiben und auch da die verschiedenen Anlaufstellen zu nutzen, die ganz unterschiedlich sind natürlich. Und auch das ist etwas, was die Frauen dann ja erstmal lernen, weil viele Anlaufstellen, wie ich gerade schon gesagt habe, sind einem vielleicht gar nicht bekannt. Und aus meiner eigenen Arbeit hier bei Lebenshelden kann ich nur sagen, ich lerne regelmäßig noch neue Dinge kennen, wo ich denke, Mensch, wenn ich das gewusst hätte vor 4, 5 Jahren, das hätte mir in dieser Akutphase wahrscheinlich auch geholfen. Aber es ist ein sehr breites Feld, es ist ein sehr komplexes Thema und deswegen ist jede Frau da auch ein bisschen in ihrer Eigenverantwortung. Und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Sache, die man natürlich im Erstdiagnosegespräch nicht sagen kann. Aber es ist wichtig, dass die Frau sich informiert und sich selbst engagiert in ihrer Situation. Das ist aus meiner Sicht sehr wertvoll, um gemeinsam mit dem Arzt dann diesen Heilungsweg, diesen Behandlungsweg zu gestalten.
Jetzt haben Sie schon einige Punkte gesagt, was man gegen die Nebenwirkungen tun kann, um die Adhärenz dann eben auch zu verbessern. Hätten Sie noch ein paar Tipps, die man vielleicht mitgeben kann, ganz konkret bei bestimmten Herausforderungen, was man tun kann?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, und da kann ich jetzt aus meiner ganz persönlichen Erfahrung vielleicht berichten, mir hat es geholfen, also beim Thema Gelenkschmerzen und auch, wie komme ich in den Tag, eine kleine Morgenroutine zu etablieren. Und man kann natürlich viele Dinge tun. Wir wollen uns dann alle gut ernähren, streichen gewisse Dinge, nehmen neue Dinge in unseren Ernährungsplan auf. Weil ich sagen muss, das Thema Ernährung hat mich unfassbar frustriert. Was ist denn jetzt eine gute Ernährung? Und gibt's so viele Bücher, die ich gelesen habe und so viele unterschiedliche Aussagen. Also sehr spannend. Ich glaube, auch da dürfen die Frauen sich entspannen und das für sich Richtige rauswählen. Dann Bewegung. Es gibt ganz viele Studien mittlerweile darüber, wie wertvoll es ist, sich zu bewegen. Das habe ich auch integriert neben meiner Morgenroutine. Also ob das ein Spaziergang an der frischen Luft ist, ein Krafttraining zu machen, gerade im Fall von Metastasen, gerade im Fall von Knochenmetastasen, extrem wertvoll. Und ich persönlich, um nochmal kurz auf die Morgenroutine zu kommen, habe auch Meditation in mein Leben integriert. Das hat mir sehr viel Ruhe gebracht, was dann wieder einzahlt auf die Stressreduktion. Das ist sehr individuell. Ich glaube, also hätte mir früher jemand gesagt, ich meditiere mal, hätte ich es nicht geglaubt, weil ich gar nicht die Ruhe dafür gefunden hätte und gedacht hätte, wo soll ich die Zeit hernehmen? Aber es ist halt eine Frage der Prioritäten. Ein weiterer Bereich, den ich gerne nochmal ansprechen würde, wäre die Öffnung in Richtung Psychoonkologie, dass die Frauen auch die Möglichkeit wahrnehmen können, und auch darüber wissen, Bescheid wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und das habe ich auch als sehr, sehr wertvoll empfunden für mich als Anlaufstelle.
Können Sie da noch ein paar Aspekte aufgreifen aus der Psychoonkologie, von Ihren Erfahrungen berichten?
Ja, sehr gerne. Meine Psychologin hat damals zu mir gesagt, was will der Krebs dir sagen? Und ich habe gedacht, was ist denn das jetzt für eine Frage? Also sorry, das hat Monate, wenn nicht sogar Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass da tatsächlich etwas ist, was mir gesagt werden möchte. Ob ich jetzt schon die richtige Antwort rausgelesen habe, weiß ich nicht. Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen verwirrend. Aber hinzuschauen, warum bin ich erkrankt? Was war vielleicht in meinem Leben vorher, von dem ich dachte, ich hatte ein ganz tolles, super tolles Leben? Was war vielleicht doch zu viel? Und wo bin ich vielleicht auch gegen mein Bauchgefühl angegangen und habe Dinge trotzdem getan, weil sie Teil des Jobs waren oder ähnliches, die ich eigentlich gar nicht tun wollte? Und ich glaube, es ist eine Riesenchance, nochmal hinzuschauen, was möchte ich eigentlich wirklich? Und diese Kurve zu nehmen, hat für mich wirklich lange gedauert. Ich habe dann tatsächlich nach 1,5 Jahren auch die Situation für mich neu bewertet und entschieden, ich gehe raus aus meinem Job, den ich ja fast 30 Jahre gemacht habe, auch sehr geliebt habe, um mich komplett neu zu orientieren und habe gekündigt, ohne zu wissen, was ich mache. Und das war natürlich sehr, sehr mutig, aber auch sehr, sehr befreiend, obwohl es mir gar nicht bewusst war im Vorwege. Und das muss nicht immer so dramatisch sein, ja, aber hinzuschauen, was aus dem bisherigen Leben tut mir gut und wie kann ich meinen weiteren Weg so gestalten, dass es mir eine möglichst lange Strecke mit einer möglichst langen Lebensqualität bietet. Das ist aus meiner Sicht das Wichtige.
Jetzt leiden ja manche Patientinnen mehr unter Nebenwirkungen als andere. Wie kommt man denn zu einer passenden Therapie?
Ja, ich glaube tatsächlich, immer wieder Dinge ausprobieren, um zu schauen, also damit meine ich jetzt nicht diverse Medikamente, sondern erstmal, wie kann ich meine Nebenwirkungen für mich in den Griff bekommen, sodass sie auf einem erträglichen Niveau sind. Ganz weg arbeiten kann ich sie, glaube ich, individuell nicht. Mit einem gewissen Level werde ich wahrscheinlich leben müssen. Aber was ist für mich erträglich? Das ist eine ganz individuelle Bewertung. Und gleichzeitig da auch wieder die offene Kommunikation in den Austausch gehen. Das kann ich wirklich immer nur wieder sagen. Es gibt so viel unglaublich tolle Angebote. Die zu finden ist die Herausforderung und dann für sich das Richtige zu etablieren. Was ein Versuch, also da muss man immer wieder versuchen, gucken, was passt für mich, hilft es mir, und wie kriege ich das in den Griff. Für viele Patienten steht aus meiner Sicht auch nicht die allerbestmögliche Therapie im Vordergrund, sondern eine ganz individuelle und die am Ende des Tages am besten zu ihnen passt. Ein Beispiel, ich gehe viele Jahre zum Sport und habe erst vor 3 Wochen jemanden gefunden, der mir eine neue Übung gezeigt hat, die mir Schmerzen, die ich jeden Tag hatte, wie weggezaubert haben. Die mache ich jetzt 2x die Woche, 5 Minuten und dann habe ich kein Problem mehr. Ich kann es immer noch nicht glauben.
Das ist großartig, ja.
Ja, und
manchmal sind es kleine Dinge, die einfach die große Wirkung dann auch bringen, ne?
Ja, und ich dachte, ich mache schon ganz viel mit Dehnen und so weiter, aber es war nicht Dehnen. Ich musste tatsächlich die Muskulatur drumherum aufbauen. Es war einfach ein anderer Blick, eine andere Perspektive, die mir da geholfen hat, eine neue Lösung zu finden. Und das meine ich damit, immer wieder neue Dinge ausprobieren, immer wieder drüber sprechen. Weil irgendwann trifft man die richtige Person oder man findet selber das Richtige, um sich da ein bisschen in eine bessere Position zu bringen.
Vielleicht noch eine letzte Frage, Frau Klostermann. Was sagen Sie Frauen, die heute die Diagnose Brustkrebs erhalten?
Also an allererster Stelle würde ich sagen, nimm dir deine Zeit, schau, was dir gut tut und denke nicht, dass es bedeutet, dass das das Ende vom Leben ist, sondern es gibt noch eine schöne Strecke, sicherlich, die dir zur Verfügung steht und du kannst entscheiden, wie diese Strecke aussieht. Und damit meine ich, wie gehst du in den Dialog mit dir selbst, aber auch natürlich mit dem Behandlungsteam, mit allen anderen Möglichkeiten, die ich habe, um zu schauen, was mir gut tut und was mich stärkt. Und dann würde ich ihr natürlich auch unseren Verein empfehlen, als Anlaufstelle einfach für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Und ich glaube auch da, je nachdem, welche Themen jetzt gerade von großer Relevanz sind, wenn wir über jüngere Patientinnen sprechen, die vielleicht auch noch einen Kinderwunsch haben, sind wir sicherlich nicht die richtige Anlaufstelle mit unserem Verein, sondern dann ist es wichtig, dass sie eine andere Anlaufstelle findet. Oder wenn es um genetisch bedingte Diagnosen geht, auch da die Kommunikation in der Familie ist nicht einfach, auch da wieder auf die richtigen verweisen zu können und zu wissen, es gibt Anlaufstellen. Wieder, ich muss mich wiederholen, Entschuldigung, aber da ist die Herausforderung, sie zu finden. Aber da arbeiten wir dran. Also das ist uns sehr bewusst und wir versuchen immer mehr, uns miteinander zu vernetzen, um halt den Frauen ein möglichst komplettes Angebot zu präsentieren, weil jede Frau braucht ihr individuelles Paket in dem Moment oder in der Situation, wo sie gerade steht in ihrer Lebensphase.
Haben Sie vielen Dank für dieses wirklich sehr informative Gespräch, Frau Klostermann. Und das hat mich auch wirklich sehr berührt.
Vielen Dank, Frau Siddig, auch für die Fragen und das schöne Gespräch.
Ich fasse also noch einmal zusammen. Adhärenz ist kein Randthema, sondern ein zentrales Element der onkologischen Versorgung. Der Schlüssel dazu liegt in der kontinuierlichen Begleitung, aber auch in der Aufklärung und der Stärkung der Patientinnen. Denn nur wer die Therapie durchhält, kann dauerhaft vom medizinischen Fortschritt profitieren. Dabei unterstützt unter anderem auch die Organisation, für die Frau Klostermann spricht, die Lebensheldin e.V. Diese gemeinnützige Organisation begleitet Frauen mit einer Krebsdiagnose und ihre Mitbetroffenen auf dem Weg der seelischen Heilung, auch Jahre nach der Therapie. Das kann Perspektiven schaffen, Hoffnung schenken und dabei helfen, den Weg in ein selbstbestimmtes Leben mit der Krankheit zu ebnen. Mehr über die Arbeit der Lebensheldinnen finden Sie im Internet unter www.lebensheldin.de. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Mein Name ist Awan Siddig und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit für diesen sehr persönlichen Podcast genommen haben.